Ich möchte heute Morgen wieder Psalm 103 aufschlagen. Psalm 103. Wenn wir an dem Herrn preisen denken, wenn wir an Loben denken, denken wir, ja, es ist etwas Gutes, etwas, das wir tun sollen. Aber es ist mir wieder bei der Vorbereitung klar geworden, dem Herrn zu preisen, zu loben, ist nicht nur etwas Gutes. Es ist nicht nur etwas, das man machen kann im Gottesdienst, das uns gut tut, sondern, Geschwister, wir sind als Menschen geschaffen, um Gott zu preisen. Das ist der Sinn deines Lebens, ist ihm zu preisen, dich um ihn zu freuen, in ihm zu freuen. Natürlich denken wir, na, muss ich das, soll ich das? Und das ist genau das Falsche. Wenn unsere Kinder auf uns zukommen und sagen, Papa, ich liebe dich, aber ich merke, es ist nur gezwungen, weil eine andere, sag mal, Jen, das gezwungen hat, freue ich mich auch nicht darauf. Okay, ich würde lieber, dass er es vom Herzen macht. Es geht um das Herz. Und das ist, was wir in diesem Psalm sehen. Dieser Psalmist sagt zu seiner eigenen Seele, wie wichtig es ist und wie sehr er dem Herrn preisen will. Und das möchten wir heute einfach im Vordergrund heute stellen und sehen, wie Gott uns geschaffen hat, um zu preisen. Ich möchte die erste Verse vorlesen, Psalm 103 von David. Preise den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten, der da vergibt alle deine Sünde, der da heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen, der mit Gutem sättigt dein Leben, deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. In diesen Versen sehen wir, wie der Psalmist dem Herrn preist vom ganzen Herzen. Schau, dass ich meine Notiz habe. Dem Herrn zu preisen ist nicht etwas, das man machen soll. Wir sind dafür geschaffen. Wir sind dafür geschaffen. In dieser ersten Verse, im Psalm 103 und 4, diese zwei Psalmen, ist es eigentlich ein Zwillingspsalmen, haben wir gesehen. Und als Zwillingspsalm spricht er von dem Herrn zu preisen, ist etwas, das wir machen sollen, weil er gut ist. Preis den Herrn, weil er gut ist. In Psalm 104 sehen wir, preise den Herrn, weil er groß ist. Preise den Herrn, weil er groß ist. Dein Gott ist so gut. Preise ihn dafür. Warum preisen wir dem Herrn nicht? Vielleicht ist es, weil wir nicht ein richtiges Gottesbild haben. Wir sind nicht wirklich überzeugt, dass Gott gut ist. Wir wissen es zwar, aber wir sind nicht überzeugt. Gab es vorgestern, hat unser kleinstes Kind, ich darf noch Beispiele von ihm nehmen, weil er so klein ist, hat so ein Beschwerden auf seinem Fuß und ich habe ihm gesagt, wir sollten zum Arzt gehen, das anschauen zu lassen. Das hat ihm gar nicht gefallen und er will nicht hin und er sagt, der Arzt tut ihm nicht gut. Ich habe gesagt, ist der Arzt böse? Er sagt, ja, unbedingt. Es wird wehtun. Er war tief überzeugt. Und dann als guter Vater dachte ich, okay, dann muss ich irgendwie ihn überzeugen. Okay, Philipp, es war Philipp, der Kleine, Silas. Ich möchte dich zum Arzt bringen, damit dein Fuß ja wieder geheilt wird. Meine ich dir gut? Liebe ich dich? Er schaute mich an und schüttelte den Kopf. Okay. Okay, daran lag das Problem. Okay. In dem Moment war er nicht überzeugt, dass ich ihn liebe. Dass ich gut bin als Papa. Und hat er schon bei mir, ja, vielleicht ist er berechtigt, ab und zu das zu denken, weil ich unvollkommen bin. Aber wir machen das auch mit Gott, der unser Schöpfer ist. Und daran lag das Problem. Er wollte nicht zum Arzt gehen, weil er nicht überzeugt ist, dass es ihm gut bringt. Gut, ich weiß im Hinterkopf, es könnte sein, dass es kurzfristig wehtun wird. Das kann schon. Das weiß ich. Ich habe das nicht offen ihm gesagt, weil in dem Moment war, ja, ich konnte ihn nicht überzeugen. Vielleicht mit Eisdiele nach dem Arzttermin, aber wir werden sehen. Muss ihm schon ein bisschen bestecken in dem Alter. Aber er zweifelt daran, dass ich ihn liebe. Okay. Wenn es so ist, dann natürlich stellt er alles in Frage, was ich mit ihm mache. Das tut weh, du liebst mich nicht. Das machst du, du liebst mich nicht. Machst du das auch mit Gott? Wenn Montag früh dein Auto nicht anspringt? Oder wenn es mit der Hitze du Kopfschmerzen hast? Fängst du an zu denken, liebt er mich wirklich? Zweifeln wir daran. Preise den Herrn, weil er gut ist. Dein Gott ist so gut. Preise ihm dafür. Und ich möchte kurz wiederholen, in diesem ersten Verse hat er davon geredet. Also er hat seine eigene Seele angesprochen, weil die Seele ist, wo die Beschwerden stattfinden, wo das Murren stattfindet. Natürlich sprechen wir das aus, aber es kommt von dem Herzen heraus. Und dass die Seele zur Ruhe kommt und wirklich sieht, Gott ist gut. Was auch immer er in meinem Leben bringt, er ist tatsächlich gut. Und ich kann mich auf ihn verlassen. Auch wenn ich weiß, nächsten Tage wird wehtun. Oder in den nächsten Jahren ist das Leben schnell vorbei und bin ich dann beim Herrn für die Ewigkeit. Und ich weiß, er trägt mich. Er ist gut. Er ist ein guter Hirte, wie wir heute gehört haben. Und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Wie oft sind wir in Zwiespalt, weil unser Inneres so geplagt ist mit den Schwierigkeiten. Aber dass wir mit ungeteilten Herzen sagen können, Gott, du bist gut. Und du bringst mich durch. Preise den Herrn, weil er gut ist. Und dann haben wir eine kurze Gliederung, dass wir das im Kurzen sehen können, was wir hier haben. Gott ist gut. Preise den Herrn erstens für seine Liebe. Er erlöst dich. Zweitens, preise den Herrn, Vers 5, für seine Güte. Er sättigt dich. Er stillt deinen Durst. Sorry. Dann preise den Herrn für seine Gerechtigkeit. Vielleicht ist das überraschend, das zu hören, den Herrn für seine Gerechtigkeit zu preisen. Das ist vielleicht erst unangenehm, aber wir werden sehen. Es ist auch, können wir uns wirklich, sollen wir, müssen wir uns in seine Gerechtigkeit auch freuen. Das ist ein Segen. Und preise den Herrn, weil er verteidigt uns, und preise den Herrn für seine Ewigkeit. Er trägt dich. Wir haben einen liebevollen Gott, ein Gott, der gütig ist, der gerecht ist und auch ewig ist. Und wir können ihm wirklich, so hat der Psalmist hier in diesem Psalm, ihm für diese Eigenschaften gepriesen, und haben wir eine biblische Anleitung quasi, wofür wir den Herrn preisen können. So in der ersten Verse, preise den Herrn, weil er Liebe ist. Preise ihn, weil er Liebe ist. Er sagte, der da vergibt alle deine Sünde, der da heilt alle deine Krankheiten. Der Herr liebt dich und er vergibt dir alle deine Schuld, alle Sünde. Ich finde es interessant, dass selbst im Alten Testament er das so sagen konnte. Wir wissen, unter dem Neuen Bund ist es etwas, das wir im Herzen festhaben, und fest wissen oder überzeugt sind. Aber selbst im Alten Testament konnte er wirklich diese Sicherheit haben. Alle meine Sünden vergibt er. Er heilt alle meine Krankheiten, vor allem die geistlichen Krankheiten, heilt er. Gott ist so lieb. Und wenn du hier bist und du denkst, ich weiß nicht, ob Gott mir Gnade zeigt, wie ich diese Woche gesündigt habe, was für Gedanken ich in meinem Herzen hatte, oder was ich vor einigen Jahren getan hatte. Gott wird mich nicht verzeihen. Der David konnte sagen, er vergibt alle deine Sünde. Und dieser David wusste, was Sünde war. Und hat gesagt, du bist recht, wenn du mich bestrafst. Aber Vergebung hat er auch bekommen. Vergebung ist frei zur Verfügung. Er liebt dich. Er vergibt dir alle deine Schuld. Zieh dich nicht zurück, weil du denkst, ich weiß nicht, ob er diese Sünde mich für diese Sünde vergeben wird. Nein, er heilt dich, er vergibt dir alles. Er preise den Herrn zweitens, weil er gut ist. Er macht uns zufrieden. Unsere Herzen, auch wenn wir nicht in Sünde leben, unsere Herzen sind dürstig. Sie suchen zufrieden sein, zufriedengestellt zu werden, besättigt zu werden. Wenn du morgen früh aufstehst, was kann ich holen, um zufrieden zu sein? Und Gott sagt, ich bin gut. Vers 5, der mit Gutem sättigt dein Leben. Sind wir wirklich überzeugt, dass er gut ist und dass er uns satt macht? Allerdings denken wir, okay, Gott ist gut, weiß ich, macht mich zufrieden, aber ich muss das und das haben. Als ich 18, 19, 20 Jahre alt war, habe ich auch gedacht, Gott ist gut, aber ich werde wirklich zufrieden sein, wenn ich geheiratet bin. Und dann, wenn man geheiratet ist, ich werde zufrieden sein, wenn wir Kinder bekommen. Wenn ich den guten Job habe. Wenn ich alles unter Dach und Fach habe und ein schönes Haus habe und das Auto funktioniert reibungslos und ja, weniger als 100.000 Kilometer Stand hat. Und wenn ich das habe und dann das neue Gerät habe, dann werde ich zufrieden. Gott sagt, er sättigt dein Leben. Der mit Gutem sättigt dein Leben. Es kommt von ihm. Und auch wenn du nichts von dieser Welt und ihre Angebote hast, kannst du wirklich zufrieden sein. Vielleicht umso mehr zufrieden sein. Was haben die Statistiken gesagt in Drittweltländern? Die Menschen, die wirklich Angst haben zu überleben, sind am meisten zufrieden. Stell euch dir vor, sie haben kein Audi, sie haben höchstwahrscheinlich kein Internet, sie haben vielleicht keinen Kühlschrank, wo alles abgekühlt ist, sie haben existenzielle Angst, aber sie sind mehr zufrieden als wir. Die Welt macht uns nicht zufrieden. Gott sagt, ich kann mit meinem Guten, was von meiner Person, wie ich bin, dich sättigen. Dass unsere Seelen wirklich in ihm zur Ruhe kommen und aufhören, die Sachen dieser Welt uns zu haufen, dass wir dann irgendwie zu Friedenheit kommen. Das werden wir nie schaffen. Gott ist Liebe. Gott ist auch gut. Gott ist auch gerecht. Gott ist gerecht. Er verteidigt dich. Und das in den nächsten Versen, Verse 6 und 7. Er sagte, der Herr verschafft Gerechtigkeit und Recht allen, die bedrückt werden. Er tat seine Wege kund dem Mose, den Söhnen Israel, seine Taten. Wann war das letzte Mal, dass du Gott für seine Gerechtigkeit gepriesen hast? Wir denken an seine Güte, seine Liebe, aber Gerechtigkeit sind wir schon vorsichtig. Aber das sehen wir immer wieder, dass Gerechtigkeit etwas Wichtiges in einer verfallenen Welt herrscht. In vielen Ländern, viele Gesellschaften Ungerechtigkeit. Eigentlich haben wir halbwegs Gerechtigkeit schon hier in Deutschland. Haben wir schon ziemlich gut. Es gibt Länder, wo es viel ungerechter ist. Aber trotzdem, auch unter uns wird Ungerechtigkeit immer wieder, wo Menschen, die bedrückt sind, die Armen, die Behinderten, die in Not sind, sie erfahren Ungerechtigkeit. Kennt ihr den Namen Madoff? Ernie Madoff? Er war Investor und sehr erfolgreich und hat den größten Ponzi-Skandal in der Geschichte durchgeführt. Hunderte von Geschichten könnte erzählt werden von Opfern seines Betruges. Er hat, viele Leute haben ihr Geld bei ihm anvertraut und er hat dann das einfach Dinge gekauft. So, er hat dann Boote, er hat mehrere Häuser, Villas und so weiter. Milliarden wert von Euro, von Dollar hat er von Leuten betrogen, geklaut, war weg. Ein Mann, eine Geschichte war auffällig von vielen. Ein Mann hat 2 Wochen bevor seinem Tod alle sein Geld bei Bernie Madoffs Investmentfirma veranlagt. Nachdem er gestorben war, ging seine Frau zu Madoff, um ihm um Rat zu fragen. Dieser legte den Arm um sie und versicherte ihr, dass sie sich keine Sorgen um ihre Finanzen machen sollte. Das Geld sei bei ihm gut angelegt. Dass sie einem Betrüger vertraut hatte, erfuhr die Frau am 11. Dezember 2008. Ihre Ersparnisse sind weg. Das Haus musste sie verkaufen. Sie ist nur eine von tausenden Opfern im größten Betrugsfall in der Geschichte der Wall Street. Und der Mann sitzt jetzt im Gefängnis, aber führt ein ziemlich schönes Leben dort. Gerechtigkeit? Ich denke, wir können wirklich, wenn wir so eine Geschichte hören, uns in Gottes Gerechtigkeit freuen. Ein Vers, der mir oft durch den Kopf geht, ist, was Abraham gesagt hat, als er für Sodom und Gomorra eigentlich plädiert hat, dass Lot dort war und dass das ganze Stadt nicht zerstört wurde, hat er gesagt, wird nicht der Richter der ganzen Erde nicht mit Gerechtigkeit richten? Der Richter der ganzen Erde wird doch mit Gerechtigkeit richten. Und da können wir uns wirklich darin freuen, dass Menschen, die solche Betrug gemacht haben, Gott weiß das. Und können wir sicher dann feststellen, Gott hasst die Ungerechtigkeit. Das ist ein Hauptthema, könnte man sagen, von dem ganzen Gesetz im Alten Testament, dass Gott die Ungerechtigkeit wirklich hasst. Mehrere Stellen, wir werden dich die Zeit nehmen, die anzuschauen. Aber zum Beispiel 5. Mose 10, Vers 18, Gott, der Recht schafft der Weise und der Witwe und den Fremden liebt, sodass er ihm Brot und Kleidung gibt. Und wenn du die Gesetze liest im Alten Testament, in 1. und 2. Mose vor allem und 3. Mose, 5. Mose, wenn du diese Gesetze liest, denk, was siehst du für Gottes Eigenschaften da? Okay? Diese Gesetze zeigen uns, wie Gott ist. Und er kümmert sich um die Ausländer, die Fremden in Israel. Er hat sich um sie gekümmert. Es gab es nicht zu der Zeit, dass es Gerechtigkeit für die Ausländer gab. Nur für die Einheimischen gab es. Aber Gott sagt, nein, sie sollen auch Gerechtigkeit erfahren. So konnte David sagen, der Herr verschafft Gerechtigkeit und Recht allen, die bedrückt werden. dann können wir wirklich uns darin freuen. Aber vielleicht ist das der Grund, warum wir nicht uns in Gottes Gerechtigkeit freuen. Tatsache ist, wir spüren in uns, dass wir auch so wie teils wie ein Bernie Madoff sind, weil wir auch Ungerechtigkeit in uns finden. Die Bibel sagt in Römer 3, Vers 10, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Und das ist schon beunruhigend. Zu denken, hey, ich bin ungerecht, aber Gott ist gerecht. Vielleicht deswegen ziehen wir uns zurück und sagen, in seiner Gerechtigkeit freuen, habe ich schon Sorgen. Bin ich vorsichtig. Vor dem Richter zu stehen, der Einzige, der mein Herz, mein ganzes Belang, meine Beweggründe alle kennt, vor ihm zu stehen als Richter, in seiner Gerechtigkeit zu freuen, werde ich erst überlegen. Aber das ist genau das Thema vom Römerbrief, dass in seiner Gerechtigkeit können wir uns freuen. Römer 1, 18 sagt, bevor wir zu dem Freuen kommen, es wird geoffenbart, Gottes Zorn zum Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Da sind wir. Alle verdorben unter seinem Zorn, weil wir ungerecht sind. Aber Römer 3, 20 sagt, darum aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden. Das heißt, wir schaffen das nicht. Und deswegen sagt Römer 4, Vers 3, dieser Vers von Abraham. Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Du kannst dich nicht in Gottes Gerechtigkeit freuen, wenn du nicht Jesus begegnest. Der Martin Luther hat auch so diese Gerechtigkeit gesucht. Er wollte vor Gott gerecht sein und hat sich fast zum Tode gefoltert, um Gerechtigkeit zu schaffen. Und letztendlich hat er aufgegeben und sagt, hier ist ein Mönch, okay, ein Geistlicher, okay, Doktor in Theologie. Und er sagte, ich hasse die Gerechtigkeit Gottes, weil ich schaffe das nie. Bis er gelesen hat, die Gerechten werden durch Glauben leben. Und dann hat er verstanden. Gerechtigkeit ist etwas, das Gott uns zur Verfügung stellt. Und dass wenn du die Gerechtigkeit Jesu Christi auf deinem Konto, deinem geistlichen Konto, bekommen hast, weil du an ihm glaubst, an ihm allein und hörst auf mit deinem Selbstgerechtigkeit, dann kannst du dich wirklich in seine Gerechtigkeit freuen und sagen, wow, dass ich seine Gerechtigkeit bekommen habe. Das ist Gnade. Selbst seine Gerechtigkeit, in seine Gerechtigkeit sehen wir seine Liebe, seine Gnade. Das ist alles an unserer Stelle gemacht, damit wir frei gehen können, uns Ungerechten. Gerechtigkeit. Wir können uns in seiner Gerechtigkeit freuen. Er verteidigt uns. Und wenn du stirbst und vor dem Richter der ganzen Erde stehst, wirst du da stehen und denken, okay, was habe ich getan, kurz vor ich gestorben bin? Was war das? Wie war mein Leben? Wie eine Waage? Hast du mehr Gerechtigkeit als Ungerechtigkeit? Wann wird es genug sein? Oder wirst du da vor dem Richter stehen und sagen, ich habe nur die Hölle verdient, aber die Gerechtigkeit Jesu wurde an meiner Stelle, wurde mir zuteil gemacht. Und du kannst mit Sicherheit vor dem Richter stehen, nicht weil du gut bist, sondern weil Jesus vollkommen ist. Preise den Herrn für seine Gerechtigkeit. Er schenkt es dir. Macht es dir zur Verfügung. Es gibt aber vielleicht was Schlimmeres aus der Ungerechtigkeit. Es ist, wenn wir feststellen, dass wir langsam alter werden, dass dein Leben im Vergleich zu der ganzen Geschichte eigentlich unbedeutend ist, weil es so kurz ist und dass es schnell vorbei ist. Wenn du merkst erst, ich habe schon halbwegs mein Leben hinter mir. Ich bin langsam alt. Es tut, fängt an, alles weh zu tun. Und wir denken, was ist der Mensch eigentlich? Wie sinnvoll ist es, dass ich hier bin? Wer wird über mich in 100 Jahren denken, mehr denken? Dann fängt an schon das Murren, Grübeln, vielleicht depressive Gedanken. Und natürlich preisen wir Gott nicht in dem Moment. Deswegen ist der Nächste. Preise den Herrn erst für seine Liebe, für seine Güte, auch für seine Gerechtigkeit. Aber jetzt preise den Herrn für seine Ewigkeit, dass er ewig ist. Ganz ehrlich, der Mensch wollte immer ewig leben. Aber jeder wird alt. Wenn wir Gnade haben, wirst du alt. Wenn du Gnade von Gott erfährst, wirst du, ich sage zu den Jüngern, wir werden dann Runzeln haben. Wird die Gelenke wehtun. Wird der Haar grauer oder weniger oder gar nicht. Die Zähne werden langsam weniger gut funktionieren. Egal wie gut dein Zahnarzt ist. Wie mein Opa, der seit Jahren fast keine Zähne hat. Kann jemand, der keine, ohne Zähne, ohne schönen Haut, sagen wir mal in Anführungszeichen schöne, oder ohne eine junge Haut, ohne Haare, ohne Augenlicht Gott preisen? Er sagte in den nächsten Verse, dass wir uns in Gottes Ewigkeit freuen können. Vers 14, denn er kennt unsere Gebilde, denkt daran, dass wir Staub sind. Der Mensch, wie Gras sind seine Tage, wie die Blume des Feldes, so blüht er, dann fährt ein Wind darüber, so ist sie nicht mehr und ihr Ort kennt sie nicht mehr. Ich dachte, das war ein Lobpreissalm. Aber das klingt nicht, überhaupt nicht wie ein Lobpreis. Nee, so ist der Mensch. Er sagt es einfach. Aber dann sagt er, die Gnade des Herrn aber währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Seine Gerechtigkeit bis zu den Kindern. Er spricht hier von dem Mensch. Und habe ich überlegt, wie schnell das Leben vorbei ist. Wie ein Hauch ist es einfach vorbei. Und ich dachte an der Lebensdauer von Menschen. Das ist kein Mensch. Sein Eintagsfliege. Wie lange lebt er? Ja, ein Tag. Bin wirklich gut drauf heute. Ein Tag, 24 Stunden. So ist das Leben von einem Flieger, sagt naja, der Arme. Gut, es gibt anderen, und die Säugetiere, ein von dem kürzeste, die der kürzeste Lebensdauer hat, ist der Maus. Der, ich glaube, bis zum 2 Jahren lebt. So sind Mäuse. Und denke, naja, schön, dass ich länger als das lebe. Aber er spricht von dem Mensch wie ein Blume. Das ist ein Blume aus Palästinien. Vielleicht war es der Blume, den er gemeint hat. Der Mensch wie Gras sind seine Tage, wie die Blume des Feldes, so blüht er. Wenn du in einem Klima lebst, wo das trocken ist, das ganze Jahr, und dann kommt Regen, und dann ist weg, und die Sonne kommt, oder dem Tau morgen früh, und dann blüht schnell der Gras, bis die Sonne wirklich stark ist, und dann verdorrt er. Und er sagte, so ist dein Leben. Es ist nicht wie eine Blume, der ein paar Jahre da ist, sondern es ist so wie diesem, der morgen früh blüht und dann kommt die Sonne weg. So ist dein Leben, so ist mein Leben. So empfindlich sind wir Menschen. Wie schnell kann es vorbei sein? Ob man länger oder kürzer ist, es wird vorbei. Und das Schlimmste daran, er sagt in Vers 16, denn fährt ein Wind darüber, so ist sie nicht mehr und ihr Ort kennt sie nicht mehr. Wow, wie deprimierend ist das? Ich denke an Richard III. Wer kennt den Richard III.? Okay. Er war König. in England. Und er war König Englands von 1483 bis 1485. Beim Schlag von Bosworth Field wird er ums Leben gekommen und schnell begraben. Sein Leichnam lag unmarkiert, anonym, mehr als 5 Jahrhunderte. Bis 2012. Seine Leiche wurde unter einem Parkplatz gefunden. Unter den Autos vergessen. Und sie haben 2012 festgestellt, durch DNS-Testen, es war doch dem Richard III. König in England! Hochgepriesen, gelobt! Er lag unter einem Parkplatz irgendwo. Geteerten Fläche. Schön. Okay, der Wind fährt darüber. Es ist nicht mehr zu finden. Die Lektion ist nicht, sei nicht ein König, sonst wirst du unter einem Parkplatz finden, sondern wenn ein König sich so findet nach 5 Jahrhunderten, wo wird mein Leichnam sein? 2500, wenn Jesus noch nicht kommt. So ist der Mensch. Deswegen brauchen wir einen ewigen Gott, der uns Stand gibt, der uns Halt gibt. Und er sagte, die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wie lange ist das? Über denen, die ihn fürchten, seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern, Enkelkinder, nächsten Generationen, sie erfahren weiter von seiner Gnade. Kannst du dich wirklich in Gottes Ewigkeit freuen? Du wirst nicht ewig leben auf dieser Erde. Aber Gott ist ewig. Und wenn du ihn fürchtest, dann spricht er nicht von Angst, sondern als eine Ehrfurcht. Er ist der große, allmächtige Gott, den wir heute, nächste Woche auch betrachten. Dass wir ihn fürchten, dass wir ihm Acht geben in alles, was wir tun. Dass er im Mittelpunkt unser Leben ist. Wir haben diese Eigenschaften von Gott betrachtet. Und es geht nicht darum, dass Gott irgendwie uns im Mittelpunkt stellt. Der Punkt ist, dass er im Mittelpunkt ist. Für die, die ihn fürchten, wird die Gnade des Herrn ewig zu erfahren. Bis in die Ewigkeit. Deine Seele und dann dein Leib wird auferstehendes Leib. Eines Tages wird bei ihm für die Ewigkeit sein. Es wird nie aufhören, seine Gnade. Auch wenn diese Welt dich vergessen wird. Was für einen großartigen Gott haben wir, der Liebe ist, der gütig ist, gerecht ist, ewig ist. Und deswegen am Ende sagte er, preist ihm alle Geschöpfe. Die Engel sollten ihn preisen. Täter seines Wortes. Alle Heerscharen, Diener, alle seine Werke sollen ihn preisen. Preis den Herrn, meine Seele. Ich sage euch, wenn wir wirklich dieses kapieren würden, spreche ich von uns, weil ich gehöre auch dazu, dass wir alle diese Woche, es wird alles anders ausschauen. Selbst die Hitze wird anders sein. Wenn wir denken, wie gut Gott ist, wir können ihn preisen. Dank dem Herrn. Ah, die Sonne ist so heiß heute. Aber dank dem Herrn, dass wir die Sonne haben. Dass es Sommerzeit ist. In 6 Monaten wird es wieder kalt. Wir würden uns freuen, wieder die Sonne zu haben. Dass wir dem Herrn danken können, dass es so heiß ist. Dass wir schwitzen können. Können wir dem Herrn für den Schwitze danken? Denke schon. Dass wir ihm für alles danken. Er ist gut. Ist immer gut. Und was auch immer du in deinem Leben diese Woche erfährst. Rechnungen. Krankheiten. Einfach eine schlechte Laune. Dass du wirklich Gott im Mittelpunkt stellst. Und sagst, es ist alles für ihn. Und alles, was er bringt, er meint es mir gut. Dass wir aufhören, einfach das Problem in den Mittelpunkt zu stellen. Eigentlich mache ich dann ich mich in den Mittelpunkt. Und ich werde das lösen. Und Gott sagt, nein, hör auf mich, lass mich dich leiten und zeigen, was zu machen ist. Ich sage euch ein ganz banales Beispiel aus Jen, ja, auf das wir gewartet haben, bis der Oma gestorben ist. War ich selber, ich wollte das wirklich planen, wann sie fliegen würde. Und 2 Tage lang war es ganz schwer für mich, weil ich wollte den Ticket buchen, konnte aber nicht. Es war einfach nicht die Zeit und ich musste warten. Und ich musste lernen, zur Ruhe zu kommen, das Gott zu übergeben. War es dran, irgendwann das Ticket zu buchen? Natürlich. Wir sind nicht zum Flughafen gegangen und gesagt, okay, wir machen ein Ticket. Wir haben irgendwann gemacht, aber ich musste warten, bis es dran war. Und Jen hat mich schon zurechtweisen müssen. Sie hat einfach gesagt, ich weiß, der Herr wird das irgendwie leiden. Es wird schon. Ich wusste, dass sie recht hatte. Leider, nee. Natürlich wusste ich. Aber musste das abgeben. Bis es an der Zeit war. Und dann spät Dienstagabend, okay, jetzt. Aber inzwischen habe ich ein bisschen Zeit vergeudet. Und Lebenskraft und Gedanken. Abgelenkt. Weil ich wollte das planen. So sind wir, oder? Oder bin ich mindestens? So möchte ich fragen. Kannst du von deiner Seele Gott preisen, was auch immer du in deinem Leben heute, gestern, diese Woche erfahren hast? Was steht im Weg, wenn du nicht den Herrn preisen kannst? Gibt es Sünde? Gibt es eine Ungehorsamkeit, wo du weißt, Gott sagt dir immer wieder, das sollst du machen? Aber dann sagst du, nein, ich mache meinen eigenen Weg. Dann wird oft der Preis dem Loben von unserem Herzen weggeraubt. Es wird einfach nicht da, weil wir wollen das selber lösen. Es verhindert uns davon, den Sinn unseres Lebens zu erfüllen. Hast du Teil daran, ihm zu preisen? Oder beklagst du dich? Wenn das Murren anfängt, möchte ich dir einen Rat geben. Statt an diesem Problem zu denken, denk an wie Gott gut ist. Manchmal kannst du nicht das ganz verstehen, wie Gott das macht, aber halte fest an der Wahrheit. Gott ist gut. Er ist immer gut. Dass dein Anker ist. Und dann ihm das sagen. Gott, du bist gut. Ich weiß nicht, warum mein Auto kaputt gefahren ist jetzt. Aber du bist gut. Vielleicht kannst du gar nicht mit dem Lob und Preisen anfangen, weil du nicht seine Gnade persönlich erfahren hast. Gott möchte dich heute dir zeigen. Ich vergebe dir alle deine Schuld. Du musst nur daran glauben, dass er alles bezahlt hat, dass Jesus Christus an dem Kreuz alle deine Missetaten, alle dein Vergehen bezahlt hat. Und du kannst wirklich freigehen. Und mit dieser Gnade, mit dieser Liebe kannst du dann erst ihn preisen und loben und kannst du wegschauen von den Problemen. Lass uns gemeinsam beten. Lieber Herr Jesus, wir danken dir für deine Güte zu uns. Und ich möchte, Herr, um Verzeihung bitten, wie oft ich mich beschwere. Danke, Herr, für diesen Psalm, der unserem Herzen wieder richtig einstellt. Und hilf uns, Herr, wirklich daran zu glauben, dass du tatsächlich gut bist. Ich bete, Herr, für jede hier heute. Lass uns, Herr, lernen, wirklich dich zu preisen in allem. Und dass du, Herr, deinen Finger drauf legst in jedem seinen Leben. Was verhindert ihm von diesem Preisen und Loben? Was hält ihm zurück? Und das Herr, dass wir bereit werden, das in Ordnung zu bringen, zu dem Kreuz zu bringen, deine Gnade wieder zu erfahren und in deine Güte und Liebe zu wandeln, bis wir bei dir sind für die Ewigkeit. O Herr, lass uns das wirklich erfahren, diese Woche, dass unserem Leben, dass jedes Leben heute ein Lobpreis zu deiner Ehre sein wird, damit du verherrlicht wirst und dass wir wirklich abnehmen, dass du zunimmst, dass wir in unserem Ruhm abnehmen werden und im Hintergrund bleiben werden. Lass uns heute das erfahren. Amen.